Also ich finde den Satz immer schwierig, der einem oft mitgegeben wird bei Stress, dass man sich entspannen soll, weil der zugrunde liegende Konflikt, wenn dich dein Chef stresst oder deine Kinder oder wie auch immer, ist egal, der wird nicht gelöst dadurch, dass du dich entspannst.
Im Prinzip, wenn man sagt, entspann dich halt einfach, dann bedeutet das, wenn du dich entspannst, aber das Thema nicht löst, dann erträgst du den, ich nenne es mal, krankhaften Zustand besser, aber er bleibt halt trotzdem krankhaft. Das ist so, wie wenn du dir das Bein brichst und die ganze Zeit mit Krücken läufst.
Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden, Therapeuten, Therapeutin.
Ja, herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge. Heute geht es wieder um das Thema Nervensystem, aber tatsächlich in einer anderen Besetzung, wie ihr es sonst gewohnt seid. Normalerweise kennt ihr das ja, dass ich entweder Solo-Folgen mache über spezielle Themen oder Experten von extern einlade. Und diesmal habe ich mir die Expertin von intern eingeladen, und zwar Lena, meine Frau. Einige von euch haben bestimmt schon auf Instagram mitbekommen, dass sie mich jetzt auch in den Posts rund um das Thema Nervensystempsychologie unterstützen wird. Sie ist nämlich Psychologin. Sie hat auch einige Ausbildungen in dem Thema noch gemacht. Und in meiner Arbeit in der Praxis habe ich einfach festgestellt, das Thema Nervensystem ist ja schon immer eine Säule beim Darm. Und ich muss ehrlich sagen, diese Säule ist einfach unfassbar wichtig und unfassbar riesig. Und sowohl ich hatte ja eine Reizdarmvergangenheit, so wie Lena auch. Und dementsprechend können wir da mit unterschiedlichen Blickwinkeln schauen. Und heute wollen wir einmal den psychologischen Hintergrund bzw. das Thema Nervensystem aus Sicht von Lena einmal betrachten. Lena, für diejenigen, die dich noch nicht kennen und dir noch nicht auf Instagram folgen, was ist denn so deine Ausbildung, dein Hintergrund? Was war dein Gedanke, dass du Psychologie studiert hast?
Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf heute. Also, ja. Nein, mache ich gerne. Also ursprünglich wollte ich Psychologie studieren, tatsächlich um Therapeutin zu werden. Ja, habe dann ein Praktikum gemacht und gemerkt, dass es einfach nicht meins ist, zumindest nicht auf die Art und Weise, wie das jetzt in dieser Praxis gehandhabt wurde. Ja, weil mir da zu wenig Fortschritt dabei war. Dann war ich erstmal ziemlich verzweifelt und dachte, okay.
Also was sie meint, ist quasi der Fortschritt beim Patient.
Ja.
Dass die Thematik mit der Weiterentwicklung in der Gesundung oder in der Krankheit einfach tatsächlich nicht so richtig vorangegangen ist, gell?
Also um genau zu sein, ich hatte die Therapeutin, also ich war 2 Wochen dort, ich hatte die Therapeutin dann in der 2. Woche gefragt, ja, wie lange die Patienten denn jetzt schon zu ihr kommen, weil ich mich gewundert hatte, dass sie in der 2. Woche in ihrer Stunde genau dasselbe erzählt haben wie in der 1. Stunde. Und sie meinte dann nur zu mir, ach, die meisten kommen schon Jahre. Und das war für mich echt so der Punkt, wo ich dachte, nee, also auf gar keinen Fall, das kann ich nicht und das will ich nicht. Und dann ist das für mich auch nicht sinnvoll, ja.
Okay, das heißt, da war deine klinische Psychologie-Karriere begraben. Trotzdem hast du ja Psychologie studiert.
Ja, also ehrlicherweise auch, ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte. Und habe gesagt, okay, bevor ich jetzt irgendwas mache, Medizin war noch im Kurs, einfach weil du das ja auch gemacht hattest. Ich fand das total spannend. Also, und ich konnte aber zu der Zeit einfach kein Blut sehen, deswegen war das dann auch raus. Und ich habe dann gesagt, gut, ich mache das jetzt weiter und es wird sich einfach schon irgendwie entwickeln. Aber was einfach war, ist, dass ich mich schon immer für die Psyche und das, was in den Menschen vorgeht und wie sich das ausdrückt, interessiert habe. Und das finde ich natürlich nach wie vor total spannend.
Genau, also im Prinzip hast du aber jetzt mittlerweile halt einen anderen Weg gefunden.
Ja.
Das Spannende fand ich auch. Also man hat ja eine bestimmte Vorstellung von einem Psychologiestudium Und da wir beide in Tübingen studiert haben, habe ich ja live mitbekriegt, wie das Psychologiestudium dann bei dir aussah. Und das war tatsächlich vor allem Mathematik und Statistik und hatte rein gar nichts mit dem, wie ich mir Psychologie vorgestellt habe, zu tun. Und irgendwann hat man dann aber erfahren, nach den 5 Jahren Psychologiestudium, dann kann man sich nochmal auf eine Ausbildung bewerben, wo man dann das lernt, was man eigentlich unter Psychologie versteht oder unter Psychotherapie. Und das geht dann je nach Ausbildungszweig auch nochmal 3 bis 7 Jahre.
Ja.
In der Kombination, glaube ich, von diesem langen, langen Weg plus der, sage ich mal, nicht erkennbaren Effizienz der Therapie, hast du dich da eben dagegen entschieden.
Ja, also es war für mich einfach dann raus und ich habe gesagt, okay, da muss es einen anderen Weg geben, der zu mir passt. Und dann hatte ich immer wieder auch so Augen und Ohren offen gehalten und bin dann auch irgendwann auf NLP, also neurolinguistisches Programmieren, gestoßen und habe da eine Ausbildung gemacht, zuerst mal in Stuttgart. Fand das auch total spannend. Also da geht es darum, dass man, dass das Unterbewusstsein ganz viel bewirkt und dass man das aber in Anführungszeichen umprogrammieren kann. Also es klingt jetzt sehr schematisch, aber im Prinzip geht es darum, dass ich mein Unterbewusstsein anders gestalte und damit mein Verhalten und meine Gedanken anpasse und sich damit mein Leben verbessert. Und der Gedanke hat mir da echt gut gefallen, habe da auch viel mitgenommen, fand die Ausbildung toll. Wir haben dann zusammen noch mal eine weitere gemacht in der Schweiz.
Genau, das war neurolinguistisches NRP.
NRP, ja.
Resonanz-Practitioner. Ja. Genau, neurolingualer Resonanz-Practitioner, irgendwie sowas in die Richtung. Also quasi eine Weiterentwicklung vom NLP.
Okay. Genau, da ging es mehr noch mal um das Gehirn und die Neuroplastizität und so weiter. Also das fanden wir beide total spannend und gut, habe da echt viel mitgenommen. Und
genau, vielleicht noch zu dem Begriff Neuroplastizität. Das ist damit gemeint, dass bestimmte Strukturen sind vielleicht im Gehirn angelegt und man bekommt einen Schlaganfall, verliert eine Funktion, zum Beispiel, dass man seine linke Hand bewegen kann und irgendwann kommt die wieder, weil andere Teile im Gehirn gelernt haben, diese Funktion zu übernehmen und diese Fähigkeit, dass eben andere Bereiche des Gehirns da adaptieren können. Das nennt man
Neuroplastizität,
genau, danke. Und das geht halt auch, wenn man verschiedene Stressreaktionen immer wieder erlebt, dann ist es auch wie eine Autobahn im Nervensystem und auch da kann man dann die Neuroplastizität eben nutzen und das Ganze umtrainieren.
Genau. Und ich glaube, da haben wir beide echt viel aus der Ausbildung mitgenommen, war richtig gut. Und ja, so habe ich mich dann dem Thema eigentlich wieder angenähert, dem, was ich ursprünglich machen wollte. Und habe dann auch im Coaching-Bereich gearbeitet. Dann nebenbei kam auch noch das Thema Yoga, was mir persönlich ganz viel bedeutet. Da werden wir nachher sicher auch nochmal drauf kommen. Habe da eben auch eine Ausbildung gemacht. Und aktuell bin ich dabei, mich im Thema Breathwork, also Atemtechnik, ausbilden zu lassen, weil das für mich so der nächste Schritt ist, wo man einfach ganz viel erreichen kann.
Du hast den Begriff Unterbewusstsein erwähnt. Magst du das einmal erklären, wie du den Zusammenhang von Unterbewusstsein und auch Stress und vielleicht auch im weitesten Sinne psychische Erkrankungen, wie das zusammenhängen könnte?
Ja, klar. Also ich habe einfach anhand meiner persönlichen Geschichte gemerkt, wie unterbewusst Stress sein kann und in ganz vielen Momenten einfach gar nicht bewusst ist, wie gestresst wir eigentlich sind. Was da alles wirkt. Ich kann das anhand von meinem Studium einfach mal erzählen. Also ich hatte im Studium einen wirklich massiven Blähbauch und Durchfall. Ich sah wirklich aus wie im 8. Monat schwanger. Und wir haben, also du hast dich ja damals schon mit dem Thema Darm beschäftigt und ich habe natürlich damals schon eine Stuhlprobe gemacht, Blut abgenommen bekommen, Ultraschall bekommen. Und es war von den Werten her einfach alles völlig in Ordnung und ganz normal.
Wie immer, oder wie oft bei funktionalen Magen-Darm-Beschwerden. Aber der Blähbauch war wirklich massiv. Wir können auch mal noch ein Bild, denke ich, raussuchen. Und für diejenigen, die auf YouTube dabei sind, dann seht ihr uns ja generell jetzt hier, wie wir uns in unserem Arbeitszimmer zusammengesetzt haben. Und da blenden wir dann auch das Bild mal ein für euch, dass ihr das eben mal live sehen könnt, weil das war wirklich beeindruckend. Ich meine, ich sehe ja viele Blähbäuche tagtäglich, aber das war schon unter den Top 10, würde ich sagen.
Ja, und ich hatte dann halt einfach gedacht, naja gut, das ist, also die natürlich alle Ärzte und Heilpraktiker, wo ich überall war, haben mich damals schon gefragt, ja und Stress? Und ich so, nee, also klar, normaler Prüfungsstress und ja, dann ist es vielleicht auch mal schlimmer, aber also ich habe immer gesagt, ich bin eigentlich nicht gestresst. Und irgendwann wurde mir dann klar, dass der Blähbauch oder meine Symptome, die teilweise auch so weit gingen, zu Hause eben schlimmer wurden, wenn ich heimgefahren bin. Also unter der Woche waren wir in Tübingen, dann sind wir manchmal am Wochenende heimgefahren und dann war das Ganze noch schlimmer und ich hatte teilweise so einen Blähbauch, dass mir das Essen einfach oben wieder rausgedrückt hat. Das heißt, ich musste mich dann auch übergeben. Und die Erkenntnis kam dann irgendwann, dass es anscheinend was mit zu Hause zu tun hat. Und dann habe ich weiter überlegt und dann wurde mir auch klar, meine Mutter hatte einfach eine andere Vorstellung von dem, was ich machen soll und wo ich das machen soll. Das heißt, Psychologie war für sie schon okay, aber ich sollte das am besten irgendwo anders machen.
In Brasilien oder sonst wo,
weit weg. In Mexiko, also irgendwo anders im Ausland. Genau, und das war einfach so für sie nicht in Ordnung. Und dieser Konflikt hat tatsächlich diese massiven Beschwerden hervorgerufen, als ich da einen Weg für mich gefunden hatte, das im weitesten Sinne zu lösen oder für mich eben einzustehen, wurde auch der Bauch einfach viel besser. Und das hat mich damals schon beeindruckt, wie heftig Symptome sein können, die einfach durch solche für mich damals echt unterbewussten Konflikte sein können. Und die Symptome waren definitiv, weil das oft immer der Punkt ist, nicht eingebildet, sondern sie waren wirklich real, wirklich heftig und sie waren aber trotzdem durch die Psyche einfach massiv beeinflusst.
Genau, und nicht durch die klassischen Methoden messbar, weswegen man ja dann häufig unterstellt, dass es eben nur eingebildet ist.
Ja, genau.
Wie du vielleicht aus meiner eigenen Geschichte weißt, habe ich über 20 Jahre selber am Reizdarmsyndrom gelitten. Mit ständigen Bauchschmerzen, Blähbauch und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mich unsagbar müde gemacht haben. Mittlerweile darf ich seit über 10 Jahren auch mit Reizdarmpatienten in der Praxis arbeiten und diese beiden Erfahrungen habe ich im Smile Hoch 2 Programm kombiniert, was ich dir in meinem neuen Buch der Reizdarm-Doc vorstellen darf. Du kannst es auf allen gängigen Kanälen bestellen. Das Erscheinungsdatum ist der 26.08.2025 und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich mit diesem Buch ein Stück auf deinem Weg zu mehr Darmgesundheit begleiten darf und dir all meine Tipps, die ich mir gerne schon als Jugendlicher gewünscht hätte, an die Hand geben darf. Weißt du noch, wie du dann damit umgegangen bist? Also wie bist du dir dieses Konfliktes oder dieses Zusammenhangs Konflikt Blähbauch bewusst geworden? Und wie bist du dann in die Auflösung von diesem Problem gegangen?
Also ich habe ja wirklich viele unterschiedliche Therapeuten. Also da waren Ärzte dabei, da waren Heilpraktiker, Homöopathen. Und die mich immer wieder gefragt haben, auch nach meiner, also klar, in der Homöopathie macht man das ja sowieso eine sehr ausführliche Erstanamnese und wo man dann eben auch auf die Familie eingeht. Und durch die Gespräche und dann diesen Zusammenhang, dann habe ich erzählt, okay, daheim am Wochenende war es wieder besonders schlimm. Und durch diese Erkenntnisse habe ich dann irgendwann gemerkt, da muss was sein, was ich gerade noch nicht sehen kann. Mhm. Und so kam das dann ins Rollen und dann die Erkenntnis, okay, es muss was mit zu Hause zu tun haben, also mit meinem Ursprungswohnort. Und dann habe ich überlegt, okay, wann ist es denn noch schlimm? Dann wurde mir bewusst, wenn ich mit meiner Mutter telefoniert habe, sind die Beschwerden abends auch immer besonders heftig. Und so kam die Erkenntnis.
Kam der Zusammenhang. Mhm. Deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr Symptomtagebücher führt, damit euch solche Zusammenhänge und Erkenntnisse einfach klar werden. Ja. Ja, in dem Fall hast du es jetzt über die Anamnese mit jemandem Fremden erfahren, aber prinzipiell kann man den Teil bis zu einem gewissen Grad, man ist immer ein Stück weit betriebsblind, aber kann man natürlich auch über so ein Tagebuch sehr, sehr gut abdecken.
Ja, genau. Und was ich dann zusätzlich gemacht habe, weil ich natürlich dann auch immer den Tipp von allen Therapeuten bekommen habe, ja, ich soll mich doch bitte entspannen und was für mich tun, nicht nur den ganzen Tag so am Schreibtisch sitzen. So bin ich dann tatsächlich zum Yoga erstmal gekommen, gemerkt, dass mir das gut tut, also diese Mischung aus Bewegung, tatsächlich Anstrengung ist für mich wichtig, sonst bin ich ganz schnell wieder mit den Gedanken auch woanders. Mhm. Und Atmung, dass mir das eben echt hilft, mich zu stabilisieren. Und dann hast du mich zum Meditieren mitgenommen.
Genau. Also ich denke, die meisten, die den Podcast schon länger hören, wissen, dass ich seit dem 14. Lebensjahr meditieren gelernt habe. Und genau, ich glaube, mein Vater war das mal. Er hat gesagt, in Beziehungen ist es wichtig, dass man sich immer gemeinsam entwickelt. Und wenn nur einer eine Entwicklung macht, von der Persönlichkeit her, durch Meditation oder Persönlichkeitsentwicklung, dann kann es sein, dass die Beziehung halt sich auseinanderentwickelt. Und das war für mich halt auch ein wichtiger Grund, dass du, weil für mich war Meditation einfach ein wichtiger Teil meines Lebens, dass du halt auch diese Technik lernst, auch weißt, was ist das überhaupt, was mache ich da und eben entsprechend auch das Nervensystem trainierst und dich da weiterentwickelst.
Ja.
Und genau, mir hat das damals ja schon in der Jugend mit meinen Beschwerden, es war so der erste große Gamechanger für mich.
Ja, und da habe ich gemerkt, das tut mir auf jeden Fall gut. Mich hat es damals noch nicht so richtig gecatcht. Also ich habe gemerkt, ja, wenn ich das mache, geht es mir schon grundsätzlich besser. Aber so, dass ich gedacht habe, ja, jetzt ist wieder meine Zeit und ich setze mich jetzt dahin. Tatsächlich nein. Und ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe dann gesucht und habe gemerkt, wenn ich Musik höre, so sind wir dann zu Dr. Joe Dispenza gekommen, kann ich total gut meditieren. Das tut mir gut und da bin ich motiviert und habe wirklich Lust dazu. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man da auf sich hört, austestet, ausprobiert und so dann seinen Weg findet.
Genau, also zu dem, dass ihr einfach wisst, das andere, was ich ursprünglich gelernt habe, war eine Mantren-Meditation. Das heißt, man hat ein Mantra, ein Wort, was in unserer Sprache keine Bedeutung hat und meditiert damit im Stillen. Und Dr. Joe Dispenza nutzt meistens geführte Meditationen. Das heißt, dass er immer wieder, ich nenne es mal Affirmationen, sagt und dabei läuft halt dann Musik auch in einer gewissen Art, um einen in so einen trance-ähnlichen Zustand zu bringen.
Ja.
Ich denke auch, dass es für die meisten definitiv ein leichterer Einstieg in die Meditation.
Glaube ich auch, ja. Und das waren so die beiden Aspekte, also Yoga und Meditation, die mich zumindest stabilisiert haben.
Aber das heißt konkret im Prinzip, du hast über die Anamnese rational verstanden, da gibt es einen Zusammenhang zwischen daheim und Lebauf. Das heißt, dann war eine rationale Überlegung, dass das wohl mit Stress zu tun hat. Aber gespürt hast du den Stress nach wie vor in dem Sinne nicht, oder?
Das ist richtig. Also ich kann sagen, dass ich meinen Stress körperlich total gut spüre. Also ich kriege häufiger Kopfschmerzen, mein Nacken wird fest oder mein Bauch reagiert. Es ist wie so mein Barometer, wie schlimm ist mein Stress, weil ich sehe es direkt an meinem Körper. Und ja, ich habe Schwierigkeiten damit, auch heute noch, es wird besser, aber ich habe Schwierigkeiten damit, Stress in dem Moment wahrzunehmen. Das heißt, es ist häufig so, ich kriege die Rückmeldung über meinen Körper, dass ich gestresst bin. Und ich nutze das aber mittlerweile, weil ich es weiß, dass es so ist, dass ich dann schaue, was ist gerade los in meinem Leben, was passt nicht, wo ist ein Stressor, der bearbeitet werden will, den ich mir anschauen sollte. Und ich sehe es nicht mehr als wie früher was Negatives, was jetzt sofort weggehen muss und behandelt werden muss. Ja.
Oder im Prinzip, dass du wieder einfach nur in die Funktion, ein funktionierender Mensch, eine funktionierende Mama, ein funktionierender Arbeitnehmer, dass du in die Rolle einfach direkt wieder kannst. Wie würdest du den Stress definieren? Was ist für dich Stress überhaupt?
Also die Psychologen und auch ich kann es gut nachvollziehen, sagen ja immer, wenn die Anforderungen im Außen unsere aktuelle Kapazität überschreiten, sind wir gestresst. Das passiert im Alltag, zumindest ich kann das sagen als Mama, sehr häufig. Also ich würde auch definitiv sagen, dass es oft so ist, zwei Kinder wollen was von mir, ich habe aber nur zwei Hände. Das ist ganz oft Stress. Aber das kann ich mittlerweile auch leichter wahrnehmen. Und ich glaube, es ist auch nicht schlimm, dass das Stress ist, wenn man selber einen Mechanismus hat, um damit umzugehen. Also resilient zu sein, wieder aufzustehen, zu sagen, okay, es ist gerade viel, aber ich atme jetzt mal tief durch und komme damit klar. Ich glaube, das ist fein. Und Stress ist auch nicht schlimm, wenn es immer für kurze Zeit ist und das wie so ein Pendel immer auf und ab geht. Aber die Entspannungsphasen müssen halt auch sein und das ist, glaube ich, wichtig.
Genau, dass man wieder immer zur Ruhe kommt. Ich würde sagen, ich finde das Beispiel mit der Anforderung und dem, wie man damit klarkommt, ob man überfordert ist, das finde ich gut.
Ich würde immer sagen, Stress kann wirklich sehr unterschiedlich aussehen. Ich bin sicher jemand, der sehr, sehr viel arbeitet und auch in der Vergangenheit noch mehr gearbeitet hat. Und das muss nicht per se Stress sein, wenn man in der Balance ist, wenn man das quasi mit Freude macht und wenn es einen nicht überfordert. Und genauso kann man auch nur, in Anführungsstrichen, nur 20 Stunden in der Woche arbeiten und völlig gestresst sein, weil man zum Beispiel einen Konflikt mit seinem Chef hat oder mit seinen anderen Mitarbeitern, Kollegen, dann ist es eine emotionale Überforderung. Das heißt, es ist nicht immer, finde ich, objektiv zu sehen. Ich frage ja auch in der Anamnese immer ab, was arbeiten Sie, wie viel arbeiten Sie? Und manchmal ist es so, dass man wirklich dann denkt, so eigentlich hört sich das alles sehr, sehr machbar an und trotzdem ist die Person extrem angespannt. Und dann liegt es halt oft an emotionalen Konflikten. Also ich finde, Stress kann wirklich so aussehen, dass es auf der einen Seite die Menge ist, also quantitativ, oder Stress kann auch qualitativ sein, dass es eben in der Art und Weise, in der Emotion, in dem vielleicht wie Bedürfnisse gedeckt oder nicht gedeckt werden, dass es damit auch zusammenhängt. Und ich glaube, dass gerade dieses Bedürfnisthema ist vielleicht als Eltern auch so ein Aspekt, zumindest empfinden wir das, glaube ich, beide so, dass man als Eltern in der Phase, wo die Kinder noch sehr klein sind, seine Bedürfnisse halt zurückstecken muss und nicht so frei ist in seiner Entscheidung.
Ja, man ist ganz oft der komplett fremdbestimmt. Also ist einfach so, ja.
Okay, also dann haben wir Stress einmal so ein bisschen grob definiert. Du hattest damals deinen Blähbauch, hast dann erkannt, Konflikt, und hast dann angefangen, Yoga zu machen und zu meditieren. Erst Mantren und dann eben Dr. Joe Dispenza. Und damit ist dann dein Blähbauch besser geworden.
Ja, ich würde eher sagen, dass ich durch diese ganzen Dinge, die ich gemacht habe, durch die Gespräche, die ich mit den Therapeuten geführt habe, für mich selber einstehen konnte und sagen konnte, okay, ich bin jetzt erwachsen. Ich bin nicht mehr abhängig von dem, was meine Mutter jetzt eigentlich möchte. Und ich gehe jetzt so meinen Weg, wie es für mich sich richtig anfühlt. Und es ist mir, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, egal, was sie denkt, weil ich darf meine eigenen Entscheidungen treffen. Und mit dem Prozess und da hineinzuwachsen, und das ist ja ein Stück weit der Prozess des wirklichen Erwachsenwerdens dann irgendwo, da ging mein Blähbauch dann weg, ja.
Okay, ja, super spannend auf jeden Fall. Gab es denn für dich dann noch weitere Erkenntnisse? Also du bist ja quasi nicht da stehen geblieben mit der NLP-NRP-Ausbildung. Wie ging es dann für dich weiter?
Gut, ich habe dann in Unternehmen gearbeitet, in der Personalabteilung relativ lange, habe da natürlich auch viel gesehen, was Menschen dort beschäftigt, hatte auch ganz viel mit kranken Menschen zu tun, für die ich da neue Arbeitsplätze finden musste, weil sie einfach ihre alten nicht mehr machen konnten. Und habe auch da wieder gesehen, viele Menschen, denen es körperlich nicht gut geht, denen geht es auch psychisch nicht gut, die sind total belastet, fallen auch deswegen oft aus. Das heißt, dieser Zusammenhang zwischen körperlichen Symptomen und Psyche, der war auch da jeden Tag für mich einfach sichtbar. Und mich hat das Thema einfach auch nie losgelassen. Irgendwann kam dann auch noch in der Corona-Zeit ja unser erster Sohn zur Welt. Und das war auch nochmal eine Phase, die für mich massiv anfordernd war. Kann man nicht anders sagen. Also das hat, meine Mutter ist 2 Monate vor seiner Geburt verstorben. Die hatte ich in der Schwangerschaft noch gepflegt am Ende. Es war absehbar, dass sie stirbt, aber trotzdem ist sowas natürlich schlimm. Dann kommt dein Sohn auf die Welt. Du warst gerade dabei, die Praxis zu gründen. Das heißt, du warst voll in der Praxis, im Aufbau. Und unser Kind war ein Schreibaby, hat wirklich Tag und Nacht gebrüllt. Und zusätzlich war es einfach so, dass ich tatsächlich auch da mit meiner Rolle als Mutter komplett überfordert war, weil dir sagt vorher niemand, wie sollst du das machen? Dann liest du, oder ich bin so, ne? Ich lese dann alle möglichen Bücher, habe einen Plan, wie das alles sein soll, habe gesagt, das Kind muss auf jeden Fall gestillt werden, weil es braucht ein gesundes Mikrobiom.
Auf jeden Fall braucht es ein gesundes Mikrobiom, genau.
Genau, hat mir da auch nochmal zusätzlich Stress gemacht und kann heute sagen, das war wirklich, glaube ich, die stressigste Phase in meinem Leben. Ich habe das damals schon gemerkt, dass ich gestresst bin, aber das Ausmaß des Stresses war mir tatsächlich nicht klar.
Also ich finde, wenn man das nochmal so hört, das war wirklich eine komplett verrückte Zeit, aber umso
beeindruckender. Für mich war beeindruckend, das von außen zu beobachten, wie du damit umgegangen bist. Also du hast echt alles gebuppt, wie man so sagen würde. Und ich habe mich teilweise schon gefragt, also wie du das wegsteckst und wie du das überhaupt hinkriegst, dass alles so gut funktioniert. Mir war klar, dass das ein wahnsinniger Stress sein muss. Ja. Aber auch da hat man in der Situation, finde ich, nicht das so mitgekriegt, wie gestresst du warst. Auch wie geduldig du mit unserem ersten Sohn warst, wo er die ganze Zeit nur geschrien hat. War wirklich absolut beeindruckend für mich zu sehen.
Ja, und ich glaube, es ist da wieder so gewesen, kann ich jetzt heute sagen, dass ich in so einen Funktionsmodus gegangen bin. Das heißt, ich habe funktioniert, aber eben nur, also mein Körper hat mir dann wieder gezeigt, mein Darm wurde schlechter, das habe ich dann auf die Hormone geschoben. Sag ja gut, das ist jetzt die Hormonumstellung nach der Schwangerschaft, das ist alles ein bisschen schwieriger. Aber ich habe wirklich irgendwann fast nichts mehr essen können. Also meinem Bauch ging es richtig, richtig, richtig schlecht. Und ich habe dann, ich würde sagen, so 4 bis 6 Monate nach der Geburt dann wirklich gemerkt, wie heftig gestresst ich eigentlich war. Und auch da war es wieder so, okay, mein Bauch, mein Körper hat es mir gezeigt. Und erst dann konnte ich Schritt für Schritt wieder gucken, okay, was brauche ich denn gerade? Was können wir anpassen? Und wie komme ich wieder auf die Beine?
Wie hast du das gemacht?
Also auch in der Zeit habe ich es jeden Tag geschafft, entweder Atemübungen zu machen oder zu meditieren. Das war für mich nicht verhandelbar. Und ich habe auch früh wieder angefangen, Yoga zu machen, weil ich gemerkt habe, das sind so meine 2 Ankerpunkte, die sind nicht verhandelbar, auch wenn das Baby schreit. Die brauche ich, um mich irgendwie stabilisieren zu können. Dann haben wir tatsächlich diese massive Auslastdiät gemacht, wo ich irgendwie nur noch 7 Lebensmittel gegessen habe und dann nach und nach aufgebaut habe. Auch das war gut, um, glaube ich, den Körper einmal so zu entlasten in der Situation. Und dann ging es natürlich ans Thema Schlaf. Also mein Schlaf war katastrophal.
Also fremdbestimmt katastrophal.
Fremdbestimmt katastrophal. Ja, und da sind wir dann nach und nach, ich habe eine Schlafberatung gemacht, dann hat er irgendwann besser geschlafen und dann habe ich auch das mit dem Stillen gelassen, weil ich gemerkt habe, das ist wirklich, das stresst mich so sehr. Es macht einfach keinen Sinn, weil dann kann ich ja auch für das Kind nicht mehr da sein. Das ist auch übrigens was ich jeder werdenden Mama von Herzen mitgeben kann. Wenn es nicht funktioniert, macht euch keinen Stress und lasst's.
Absolut. Also das ist wirklich, das hat uns sehr demütig werden lassen. Also wir sind ja schon beide sehr ambitioniert und uns ist das Thema Darmgesundheit natürlich extrem wichtig. Aber euch muss klar sein, wenn es der Mama nicht gut geht, dann geht es auch dem Kind nicht gut. Und wir hatten, das war wirklich auch eine sehr, sehr herausfordernde Situation mit der Stillerei, kann man nicht anders sagen. Also wirklich sehr schwierig alles. Du warst super motiviert, hast echt alles gemacht und das hat aber trotzdem war eine wahnsinnige Belastung, weil es halt einfach hinten und vorne nicht funktioniert hat. Und dementsprechend, da muss man dann halt einfach sagen, war dann in unseren Augen, und das würden wir auch immer wieder so machen, das kleinere Übel in Anführungsstrichen, dass das Kind nicht gestillt wird und dann Flaschennahrung bekommt, aber es in dem Fall der Mutter einfach wieder besser gegangen ist. Also nehmt da für euch den Stress raus, wenn es funktioniert, wenn die natürliche Geburt klappt, perfekt. Wenn das Stillen klappt, perfekt. Und wenn nicht, so what? Das Leben geht weiter. Man kann einfach in der Situation nur sein Bestes geben, sollte aber dann irgendwo eine Grenze ziehen, wenn man zu sehr über seine eigene Grenze die ganze Zeit hinausgehen muss. Kurze Zeit geht das, langfristig bitte nicht.
Genau, und ich glaube, die Erkenntnis, dass es meinem Kind gar nicht gut gehen kann, wenn es mir nicht gut geht, dieser Switch in meinem Kopf hat mich tatsächlich dann dazu gebracht, zu sagen, okay, stopp an der Stelle. Ich muss gucken, dass ich wieder auf die Beine komme. Und jetzt muss ich mich wirklich, ich muss mir Unterstützung suchen, dass jemand mal auf mein Kind aufpasst, dass ich schlafen kann. Ja, und dass ich so einfach echt wieder auf die Beine komme.
Ja, also das ist auch etwas, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann. Ich meine, für mich war es auch eine sehr, sehr stressige Phase, nicht so sehr wie jetzt für dich. Aber was mich auch gerettet hat, sind Routinen. Routinen sind einfach tatsächlich so der Ankerpunkt in der wilden See manchmal des Lebens. Und diese Routine ist einfach etwas, ich vergleiche das mittlerweile ganz häufig mit dem Zähneputzen. Wir putzen uns die Zähne, das macht keinen Spaß und du hast auch kein direktes Erfolgserlebnis. Aber du weißt, dass es wichtig ist und deswegen machst du es. Und genauso musst du eine gewisse Hygiene für dein Nervensystem einführen. Das heißt, dass tagtäglich man etwas dafür macht, dass das Nervensystem in Ordnung bleibt. Und natürlich auch auf der anderen Ebene, dass der Körper gepflegt wird. Das heißt, dass wir uns bewegen können, soweit du das kannst. Das heißt, das kann eben von kleinen Homeworkouts sein, das kann Spazierengehen sein, bis hin natürlich zu einem richtigen Training. Insofern, setz die Latte vielleicht nicht zu hoch, aber fang an zu überlegen, was ist in meinem aktuellen Gesundheitszustand möglich? Weil die meisten können mir immer sofort sagen, was nicht mehr funktioniert. Aber der Fokus sollte mehr dahin gehen, was können wir machen? Was gibt es noch für Optionen? Okay, wenn ich das jetzt soweit erstmal zusammenfasse, wir haben jetzt quasi schon gehört, dass es mehrere sehr, sehr stressige Phasen gab und wie du damit umgegangen bist. Das heißt, du hast auf der einen Seite reflektiert für dich, hast dann Tools genutzt, Atemübungen, Meditation, Yoga, um besser damit klarzukommen. Das Ganze hast du dann auch in Routinen gegeben. Was gibt es noch, was wir unbedingt beachten sollten bei dem Thema Stress, Nervensystemregulation, Routinen? Was fällt dir da noch ein? Was ist wichtig?
Also ich finde den Satz immer schwierig, der einem oft mitgegeben wird bei Stress, dass man sich entspannen soll, weil der zugrunde liegende Konflikt, der den Stress im Körper, im Geist, in der Seele, überall auslöst, also wie zum Beispiel im Studium der Konflikt mit meiner Mutter oder wenn dich dein Chef stresst oder deine Kinder oder wie auch immer, ist egal, der wird nicht gelöst dadurch, dass du dich entspannst. Du kannst vielleicht im Moment dann besser damit umgehen, aber der Grund, warum es dich stresst, der wird durch Entspannung nicht weggehen. Und deswegen finde ich, es ist wahnsinnig wichtig, dass man an diesem Konflikt oder an diesen Stressor, an das Grundthema dran geht. Sei es durch systemische Aufstellungen zum Beispiel, also Aufstellungsarbeit, durch, habe ich jetzt auch neu gelernt, zum Beispiel eine bestimmte Atemtechnik, die einen in einen Zustand versetzt, sodass unbewusste Emotionen rauskommen können, verarbeitet werden können durch den Körper. Aber auch EFT wäre eine Technik, also dieses Klopfen, um Emotionen, die unbewusst wirken, zu verarbeiten. Also, dass diese Dinge wirklich angeschaut werden und verarbeitet werden, weil nur so kann ich dann den Grund meines Stresses wirklich verändern.
Ja, ich glaube, man kann das noch mal so fassen. Im Prinzip, wenn man sagt, entspann dich halt einfach, dann bedeutet das, wenn du dich entspannst, aber das Thema nicht löst, dann erträgst du den, ich nenne es mal, krankhaften Zustand besser, aber er bleibt halt trotzdem krankhaft. Das ist so, wie wenn du dir das Bein brichst und die ganze Zeit mit Krücken läufst. Die Krücke ist ein Tool, genauso wie Atemtechniken, Meditation und so weiter ein Tool sein kann, um eine Situation besser zu ertragen. Und dann gibt es halt wiederum Methoden und Tools, die tatsächlich dann zur Heilung beitragen können, wo dann eben der zugrunde liegende Konflikt wirklich bearbeitet wird,
ja,
und dann halt in eine Lösung zu gehen.
Genau, weil sonst ist es ein bisschen wie wenn du Stress hast auf der Arbeit mit deinem Chef und sagst, im Urlaub ist es besser. Also der Urlaub ist dann die Entspannung, die du dir gibst, und klar, dann ist es besser, weil er ist in dem Moment nicht da. Aber das ist ja nicht dein normaler Alltagszustand. Deswegen wichtig, an die Konflikte, an das, was dich eigentlich stresst, ranzugehen.
Ja. Genau. Und auch die Lösung für deinen Chef kann nicht sein, mehr Urlaub, weil auch dann ist es genauso, du erträgst dann die Situation besser,
ja,
weil du immer wieder auftanken kannst. Das ist natürlich wichtig. Aber viel besser ist es, an die Situation zu gehen, sich auch mit den Sorgen, Ängsten ein Stück weit zu konfrontieren. Warum macht mir das überhaupt so viel aus? Aber ich denke, zu den Themen, Atemtechniken, Coaching-Techniken. Ich denke, da werden wir nochmal eigene Folgen zu machen. Aber schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie fandet ihr diese neue Form der Folge mit uns als Duo und vor allem, was interessiert euch zu diesem Thema? Ihr könnt uns gerne auf den ganzen Kanälen, wo der Podcast zu hören ist, schreiben. Das heißt Spotify, Apple Podcast, YouTube. Oder ihr schreibt uns einfach tatsächlich über Instagram, entweder über meinen Kanal Thomas Bacharach oder über die SIBO Academy. Und dann,
ich freue mich auf euer Feedback und auf eure Erfahrungen und Fragen.
Genau, schreibt uns einfach auch mal vielleicht eure Erfahrungen. Das fände ich auch super. Was sind eure Erfahrungen mit der Thematik Stress. Wie seid ihr da in der Vergangenheit mit umgegangen und was waren eure Learnings? Wir wünschen euch was von dieser Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.